So, hat jemand etwas nachzufragen zu dem, was ich jetzt im ersten Schritt also so gesagt habe? Wir sind also gekommen, einerseits bis zum Krieg, zu dieser Wende, und von dort her das Aufhören von Philosophie und dergleichen, dass er also jetzt eben nicht mehr Christ werden kann, sondern sich entschieden hat, Jude zu sein. Und dann muss man eben sagen, dass diese Wende vom Neuheidentum, so müsste man sie mich eigentlich ausdrücken. Also für ihn ist, das werden wir auch sehen, dann im Stern der Erlösung, ist eigentlich der größte Christ zugleich der größte Heide, nämlich Goethe. Also den stellt er einfach ins Zentrum, und wir werden sehen, dass er genau in der Mitte vom Stern eine Antwort auf Goethe gibt, nämlich wo Goethe davon spricht, Name ist Schall und Rauch. Und er antwortet in der Mitte dieses dreibändigen Buches mit dem Satz, nein, Name ist Feuer, Wort und Feuer. Das ist das, was dorthin gehört, Wort und Feuer, dass das also die eigentliche Bestimmung ist. Also dieser Gedanke, dass die höchste Form von Christentum, das ist ja ein Wort von Eckermann, dass Goethe der erste wirkliche Christ war, und das zitiert er auch immer wieder, aber Goethe selber war ja zugleich ein rabiater Antichrist, das sagt er, was er nicht mag, dazu gehört eben Pfeifenrauch und das Kreuz und so, nicht? Also das ist also völlig klar, dass das für ihn nicht in Frage kommt, und wo dann Rosenzweig meint, er könnte zeigen, dass das sich tatsächlich nochmal verbindet und dass eben gerade dieser erste wirkliche Christ, also so wie das eigentlich gedacht sei, eben tatsächlich dieser Heide sei. Sodass man hier sagen muss, er macht also diese Wende vom Neuheidentum zum Judentum, die zusammenfällt mit der Wende vom Historiker zum Philosophen, dass das hier hineingehört. Durch fleißiges Lernen und gründliches Nachdenken ist eben aus einem Neuheidentum interessierten Historiker ein im Judentum engagierter Philosoph geworden. So muss man das eigentlich formulieren. Also 13 schon, das war das entscheidende Jahr. Und 11 Jahre später schreibt er eben an Martin Buber, im Rückblick auf diese Zeit, die große Umkehr in meinem eigenen Leben hat sich gerade an Gedanken abgespielt. Wohl hingen an den Gedanken auch Taten, aber das war nur Folge. Also das Grundsätzliche war erstmal das einfach einsehen und sagen, da gehöre ich hin. Und darüber werden wir eben ausführlich zu reden haben, dass er ja da ein eigenes Konzept hat, das Nebeneinander von Judentum und Christentum, die sich ergänzen. Die Juden, die immer schon bei Gott Vater sind, und die Heiden, die eben durch Christus erstmal zu Gott geführt werden müssen. Drum sind also sind die Christen ein Geschichtsvolk und sind die Juden eben ein Volk der Ewigkeit und außerhalb der Geschichte, weil sie immer schon beim Vater sind, den muss niemand erst dorthin bringen, das ist einfach schon gegeben, und die Juden sind die Heiden, die auf dem Weg sind zu ihm. Das ist natürlich nicht das Selbstverständnis der Christen, denn für die Christen ist ja ganz wichtig, dass Juden und Heiden und Christen ins Christentum gehören. Das ist ja ein Verhängnis für sich, dass tatsächlich sehr bald schon eben die Juden verschwunden sind, die am Anfang eben bestimmend waren und eigentlich nur noch eine Kirche aus Heidenchristen sind, weitgehend. Da fehlt einfach ein Teil. Er spricht auch extra davon in Briefen, auch für diese Zeit schon, dass wir eben eine neue Zeit wieder dieser Häresie haben, dass man eben, wie heißt die denn, jetzt fällt mir der Name wieder im Moment nicht ein, der größte Heretiker, 2. Jahrhundert, der eben gesagt hat, der Gott des Alten Testamentes ist schon ein schlechter Gott und falscher Gott, und der richtige Gott ist der Gott Jesu Christi. Und das zieht sich ja durch bis in Bücher heute in der Gegenwart hinein, wenn die Hanna Wolfs ein Buch schreibt, also neuem Wein in neue Schläuche, sagt, es geht nicht, man kann nicht diese alten Dinge übernehmen, das gehört nicht dazu. Und wo Rosenzweig dann auch schreibt, eben die normalen Christen wissen gar nicht, was die Bibel heißt, wobei bei normalen Christen natürlich immer an die Protestanten denken. Also Katholiken gibt es sowieso nicht. Und dann ist ja die protestantische Bibel, sieht ja tatsächlich so aus, haben sie in den Hotels ja auch überall liegen, Neues Testament plus Psalmen. Das ist für viele Leute die Bibel. Und dann schreibt immer Rosenzweig, und dann meinen die Psalmen seien aus dem Neuen Testament. Nicht? Weil die Ausgabe ist so, Neues Testament und im Anhang Psalmen. Das haben sie in vielen Hotels, also sehe ich das immer so, liegen, wenn ich da so unterwegs bin oder so, Neues Testament im Psalm. Und das spricht er auch extra an und sagt, so dass der normale europäische Christ, sagte er damals, gar nicht weiß, was eigentlich Bibel heißt. Das eine lässt man weg. Umgekehrt haben eben die Juden, und das schon 100 Jahre nach Christus, dann ja einen neuen, erstmal angefangen, einen Kanon aufzustellen der biblischen Werke, und haben dann schon alle griechischen und aramäischen Schriften herausgeworfen, die deswegen ja auch bei Luther Apokryphe heißen. Apokryph heißt ja was anderes, wenn man evangelischer Christ ist oder katholischer Christ ist. Nicht? Also das, was die Bücher, die nicht zu dieser hebräischen Bibel gehören, die heißen für die Christen schon einfach noch, also normale Bibel, das gehört einfach dazu. Und dann gibt es eben die Apokryphen, das sind Berichte, Evangelien, sonst wie alle möglichen Texte, die nicht in den Kanon aufgenommen worden sind. Wichtig sind sie, nicht bloß für die Kunst, da in besonderer Weise nochmal, weil sie sehr viele dieser Geschichten enthalten, die dann gemalt werden oder dargestellt werden. Während bei Luther eben Apokryphe die Sachen sind, die katholisch zur normalen Bibel gehören, aber eben nicht hebräisch sind, sondern griechisch oder aramäisch. Und die griechische Bibel ist ja ohnehin schon eine sehr freie und lebendige Übersetzung. Über das Übersetzen müssen wir auch noch gleich reden, dass das nochmal so ein Punkt ist. Es gibt ja zwei, grob gesprochen, zwei Extreme des Übersetzens. Das eine ist die Übersetzung, wo ich einen Text in die eigene Sprache so hineinhole, dass ich sage, so müsste das sein, wenn jetzt der Shakespeare oder der Sophokles oder wer auch immer ein Deutscher wäre. Dass man das so übersetzt, dass das ganz deutsch ist. Und die andere Übersetzung ist so, dass man die ganze Fremdheit der Sprache zum Ausdruck bringt. So hat Hölderlin zum Beispiel Sophokles übersetzt, das ist kaum zu lesen, weil er nur einfach die griechischen Wörter durch deutsche Worte ersetzt, damit man das lesen kann, um die ganze Fremdheit der Sprache herauszukriegen. Und wir sehen, dass die gemeinsame Bibelübersetzung von Buber und Rosenzweig genau diesen zweiten Weg auch gehen will. Also wollen eben nicht, die hatten angefangen und wollten nur die Lutherbibel revidieren. Das war der Anfang. Und da haben sie gesehen, das geht nicht. Haben sie gemeint, das geht nicht, sondern wir müssen dieses Buch, das eben so völlig eingedeutscht ist, von Luther her, weil er damit tatsächlich ja dann einen ganzen Schritt für unsere Sprache getan hat, das muss eben ganz neu und anders gemacht werden, indem wir das Jüdische rausholen, sodass zum Beispiel so ein Wort wie opfern, das geben die wieder mit darnahen. Bin einfach ein neues Wort, weil sie sagen, Opfern ist so verbraucht, da hört kein Mensch mehr raus, was das mal hieß. Opfern, operari, nicht? Offere, offere heißt darbringen eigentlich. Nicht? Wo taucht das auf beim Wort Opfern? Wo Opfern nur heißt kaputt machen. Von darbringen keine Spur. Wenn sie noch darbringen gesagt hätten, nein, machen sie also da nahen oder da höhen oder so. Nicht? Also solche Sachen, sodass deswegen auch das auf erhebliche Widerstände gestoßen ist. Das spricht auch Rosenzweig in einem Brief an, dass er sagt, seine eigentlichen Sachen, also sein Hegelbuch und seine Sachen mit dem Systemprogramm, das hat keinen Ärger verursacht, ist auch kaum gelesen worden, das ist eben reine Wissenschaft. Die Widerstände fingen auch nicht an bei seinem Buch Stern der Erlösung, weil das kein Mensch gelesen hat. Das kam also auch nicht in Frage. Wo es anfing, war bei der Bibel. Sagt er, da gibt es jetzt endlich Beschwerden und die Leute regen sich auf, wie man das so übersetzen könnte. Das verstehe ja kein Mensch, sagt er immerhin etwas. Nicht, dass das hier geschieht, um das zu bewegen. Also da wird das für ihn wichtig. Aber hier erstmal dieser Schritt, also heraus in eine Philosophie, man könnte auch fast sagen in eine Theologie hinein. Also der Krieg hat seine Karriere wirklich nur scheinbar unterbrochen. Und ihm ist das klar, noch im Jahr 20 äußert er einem Freund gegenüber, dass er durchaus die Fähigkeit hätte, sich an einer deutschen Universität für Philosophie oder Geschichte zu habilitieren. Aber ein halbes Jahr später schreibt er an Meinecke, der ihm das ja angeboten hat. Schon das, was ich schon angedeutet habe, nein, ihm sei da eben was widerfahren, 13, und das komme für ihn einfach nicht mehr in Frage. Das hat ihn also wirklich hier nicht, also der Erste Weltkrieg, den er gar nicht in sein Leben aufgenommen hat, obwohl das so die Leute sagen, sondern wirklich diese Entdeckung der Sprache. Er hat also Hebräisch gelernt, das muss man sowieso können, Hebräisch ist wie eine heilige Sprache. Das ist eben wirklich die Sprache Gottes und die Ursprache von allen, wenn die anderen Sprachen alle aus der babylonischen Sprachverwirrung kommen. Also das ist für ihn einfach völlig klar. Und er hat dann schon während des Krieges noch an der Front hat er dann noch gelernt Aramäisch und Arabisch. Um eben auch die Texte, die drumherum sind, zu lesen. Und der Ernst des Judentums zeigt sich daran, dass man Hebräisch kann und stellte natürlich auch in seinem, er hat immer Hebräisch auch unterrichtet. Er hat nach dem Krieg angefangen, in Kassel das erstmal schon mal zu machen, aber mit wenig Erfolg. Und sagt, die Leute behaupten immer, sie könnten Hebräisch, aber keiner konnte es. Also auch bei denen, die sich da versammelten, dann in den Seminaren da von seinem Lehrhaus, die konnten es eben nicht. Und sagt, das ist also die erste Voraussetzung, dass man diese Sprache kennt. Wir müssen sehen, das ist auch, ich halte mich deswegen bei der Geschichte hier so etwas auf, weil das alles vorbei ist. Nicht? Wir sind hier nicht bloß vor diesem schrecklichen Umbringen der Juden durch die Deutschen, sondern wir sind auch längst vor der Gründung Israels, wo das Hebräisch wieder gesprochen wird. Hebräisch war eine Sprache, wo er das auch anspricht, wo es keine verlorenen Wörter gab. Weil es eine tote Sprache war, also nicht geredet wurde. Also es gibt nicht außer Mode gekommene Wörter, wo er davon spricht, von der Halde ausgeschalteter Wörter. Ich habe zu Hause bei mir ein Wörterbuch stehen von nicht mehr gebrauchten deutschen Wörtern. Also es ist so ein dickes Buch, einfach so Wörter, die in den letzten 200-300 Jahren aufgehört haben, die früher die Leute benutzt haben und die wir noch nicht mal verstehen zum Teil. Zum Teil verstehen wir sie noch, finden sie komisch, aber zum Teil verstehen wir sie gar nicht. Und das gab es zum Beispiel für das Hebräisch nicht. Das Hebräisch war eben nur die Bibel und nichts anderes. Inzwischen wird das gesprochen und dann gibt es eben Wörter, die längst außer Mode sind. Gibt es immer wieder neue Lexika und so, so wie bei uns auch lebt die Sprache, wie unser Duden sich ändert von Ausgabe zu Ausgabe. Das ist eine ganz neue Situation von Sprache. Also müssen wir uns wirklich versuchen, in das hineinzudenken, wie das da für ihn war. Und sagt, dieses Hebräisch ist die heilige Sprache, das ist die Sprache Gottes. Und das ist eigentlich die Heimat des Juden in seiner Sprache, die man dort also sprechen muss und lernen muss. Und er hat das schon als Gymnasiast gelernt, hatte seinen Vater darum gebeten, dass er da einen Lehrer bekommt. Dann hat sich das ein bisschen so verloren und hat dann wieder angefangen und gesagt, war aber rasch doch wieder auf dem Boden wieder angekommen, den er als Schüler schon erreicht hatte, sodass er auch wirklich eigenständig da Texte diskutieren konnte. Er konnte es nicht so gut wie der Buber, die Sprache, die haben sich auch so ein bisschen verteilt. Der Buber hat immer zuerst übersetzt und dann die Texte ihm geschickt und er hat dann darum gemägelt dann. Und hat das also wieder näher zurückgeführt an das Hebräische noch. Weil beim Buber war es dann immer noch mal netter zu den Deutschen hin, so die deutsche Sprache mehr benutzt, dass man das vernünftig lesen kann. Und dann haben die sich gerauft, wenn es total unleserlich wurde, was dann dem Rosenzweig einfiel, dann hat sich mal wieder der Buber durchgesetzt, hat gesagt, nein, also ganz so geht's nicht. Und jetzt machen wir das so und da können wir nicht so stur unsere Prinzipien beibehalten. Zum Beispiel das Prinzip, Wörter, die dieselbe Wurzel enthalten, zu ersetzen durch deutsche Wörter, in denen auch so diese gemeinsame Wurzelhaftigkeit rauskommt. Das ist uns vollkommen fremd, weil ja alles unterschiedlich übersetzt wird. Es gehört auch zum deutschen Stilwechsel im Ausdruck. Stand ja früher im Aufsatz drin, wenn man das unterlassen hat. Nicht? Während die Polen, zum Beispiel, da ist nichts mit Wechsel im Ausdruck. Also wenn man das liest, da beim Wojtyła, so seine Texte, ist es schon merkwürdig. Nicht? Aber Deutsch ist das Wechsel im Ausdruck. Und ich finde, ein bisschen davon könnten wir brauchen. Eines meiner Standardbeispiele ist immer, dass das Wort tradere, überliefern, paradidonai, dass das in unseren Bibelausgaben und in unseren liturgischen Büchern ganz unterschiedlich übersetzt wird. Es müsste überall dasselbe Wort stehen, damit die Leute was merken. Nämlich, dass der Judas überliefert an den Pilatus, der Pilatus überliefert an die Römer, der Pilatus überliefert an die Soldaten, also jeder überliefert, dann überliefert Gott seinen Sohn, der Sohn überliefert sich selber, können Sie bei Paulus lesen, nicht? Dann wird das Ganze überliefert, denn wir leben aus der Überlieferung, immer überall dasselbe Wort überliefern, aber wenn Sie jetzt die Texte nehmen in der Liturgie, dann heißt es mal, als er verraten wurde, als das war oder jenes war, man merkt es überhaupt nicht. Wenn man das merken würde, welche Fülle allein in diesem einen Wort überliefern steckt. Nochmal, was also das ganze Leidensgeschehen bedeutet, da ist es schon mal wichtig, was die Sakramente bedeuten und was nochmal die Überlieferungsgeschichte jetzt in dem, was Lehramt heißt und Theologiegeschichte heißt. Überall müsste dieses Wort überliefern, wortwörtlich so stehen, damit man das endlich mal sähe oder merkt, weil die Leute lesen das ja nicht griechisch oder sonst wie, wo es da wäre. Aber das habe ich auch schon x Leuten gesagt, die da eigentlich was zu tun haben, dann nicken die so den Kopf, aber passieren tut nichts. Nicht? Sondern die Texte bleiben so, wie sie sind, dass man das nicht merkt. Und denen lag nun dran, bei der Bibelübersetzung im Alten Testament jetzt diese Wurzeln herauszusuchen. Weil, weil diese jüdischen Exegeten, die haben natürlich ihre Bibel im Kopf, wie unsere Kirchenväter, die auch im Kopf hatten. Und die merken einfach, wenn dann nochmal auf einmal, was weiß ich, beim Propheten sowieso wieder ein Wort auftaucht, dass da schon mal beim Exodus da irgendwo war. Nicht? Sagen die, aha, das klingt ja an, das gehört zusammen. Wo man sowas merken muss, genau wie das für die Literatur hingehört. Also mein Beispiel, so ein Wort, da beim Dante zum Beispiel, wenn da in der ersten Terzine davon die Rede ist, dass da der wahre Weg verloren war an der Stelle. Wahre Weg war verloren. In der Mitte meines Lebens findet er sich dann im finsteren Wald wieder und der wahre Weg, der war verloren. Smarrito, der war verloren, der war weg. Und dann nehmen Sie jetzt den letzten Gesang aus der, das ist dann im Paradies längst, wo er auf Gott guckt und dann sieht er in Gott auf einmal ein Menschengesicht und der Blick aus diesem Menschengesicht trifft ihn und dann heißt es jetzt wieder, und von der Schärfe dieses Blicks wäre ich smarrito, wäre ich vergangen und verloren gegangen, wenn ich meine Augen abgewendet hätte. Natürlich muss man das lesen und muss einem das einfallen, dass das da am Anfang schon stand. Und da man ein Buch erst beim zweiten Mal, zum ersten Mal liest, nicht, muss man das eben beim zweiten Mal lesen merken, wenn man dann wieder anfängt und da kommt in der ersten Zeile das Smarrito vor, dass man wissen muss, ah ja, das kommt ja nachher im letzten Ding auch nochmal vor. So wie man bei einem Bild das ja zusammen angucken kann. Da kann ich oben hingucken in die Ecke und dann sehe ich, wie sich unten nochmal so ein roter Fleck da spiegelt und nimmt da auf, was da vorher war oder so. Nicht? So muss man eben jetzt bei solchen Büchern eben zweimal lesen, weil beim ersten Mal geht es gar nicht. So wie man Märchen eben mehrmals lesen muss, da hat dann eben Tolkien und Lewis machen den Unterschied zwischen Überraschung und Überraschendheit. Davon habe ich auch schon öfter geredet, hier das aufzunehmen. Nicht? Beim ersten Mal ist es eine Überraschung, was passiert jetzt, man ist gar nicht richtig da, aber beim zweiten Mal weiß man es und jetzt kann man sich ganz der Surprisingness überlassen, weil man nicht mehr überrascht wird in dem Sinn, sondern jetzt kann man wirklich das aufnehmen, was dann dort geschieht, dass da jetzt der dritte Tag ist und das dritte Gewand, was da die Prinzessin nochmal hergegeben hat, um ihn nochmal anzusprechen in der Nacht und er wacht auf und dann fällt es ihm wirklich ein. Er hat mit ihr auf dem Glasberg gesessen und jetzt haben sie sich wieder gefunden oder so. Weil er zwischendurch vergessen hat, hätte er seine Mutter nicht auf die rechte Wange küssen dürfen, da hat er alles vergessen nämlich. Das hat sie ihm auch vorher gesagt, aber er hat es vergessen. Nicht? Also diese Geschichte, das nennt Tolkien dann die Eukatastrophe. Wenn also zur höchsten Zeit natürlich, da gehört dann der vom Bloch so geliebte Trompeten sind es, glaube ich, oder Posaunen oder was sind das da, im Fidelio, wenn der Gouverneur kommt, der eine will ihn gerade erstechen da, ne? Und dann kommen die Bläser und die Heilung ist da, die Rettung ist da im höchsten Augenblick. Dass das hingehört. Also sowas, dass man da wahrnehmen kann und mitnehmen muss. Nicht? Das sind so Dinge, die da hingehören würden. Ja, damit rede ich schon die ganze Zeit von der Zeit, wenn ich sowas sage. Nicht? Dass das also hier hineingehört, wie nehme ich das auf? Und das heißt jetzt übersetzen, wie übersetze ich so, dass diese Wurzelverbindungen herauskommen, überliefern. Um nur ein Beispiel zu nennen. Ein sehr prominentes, gebe ich ja zu, aber eben auch nur ein Beispiel. Also, dass das geschehen muss und dass er das versucht, jetzt dieses Lehrhaus da zu begründen in dieser neuen Form der Sprache, wo er das ansetzt und wo man sagen kann, das steht als, was passiert jetzt mit der Philosophie, das ist das, womit Schelling seinen Text anfängt über die positive Theologie, Philosophie, da sagt er, das Vergangene wird gewusst, das Gegenwärtige wird erkannt, das Zukünftige wird geahndet. Also hier kommt beim späten Schelling also hier die Zeit hinein und da knüpft er an und sagt, das muss hier aufgenommen werden. Und das gehört in die neue Philosophie hinein. Das steht bei Schelling in der Anfang der Welt, das Weltalter. Die Weltalter, die hat er immer wieder überarbeitet und sind ja erst nach seinem Tod veröffentlicht worden. Sie sind ja nicht mehr sonst zu greifen gewesen. Dass man das nimmt, also diese Absage an den Hegel, wo alles immer schon am Ende ist, und er zurückblickt auf das Ganze, wie es geht, und das andere vernachlässigt. Hier dieser Gedanke, nein, das Vergangene wird gewusst, das Gegenwärtige wird erkannt und das Zukünftige wird geahndet. Dann werden wir sehen, das Vergangene ist die Schöpfung, von der wird erzählt natürlich, nicht? Und die Gegenwart ist die Offenbarung. Und die Zukunft ist eben das Leben aus dem Imperativ. Die Liebe, in der man handelt und lebt. Das werden wir dann sehen, wie das dort hineingehört, und das müsste eigentlich in der Form aufgenommen werden. Und in der Art hat er da auch seine Sache dort geführt. Er stellte also fest, dass das deutsche Judentum eben so ghettohaft und isoliert und ohne Glanz und Größe war. Wo baue ich so etwas auf? Die Größe gab es nur außerhalb dessen. Wie kann ich das wieder anknüpfen? Und sagte ihm, wir müssen das in diesem Lehrhaus versuchen miteinander, wo eben die Unwissenden und die Wissenden eigentlich zusammenarbeiten. Unwissen ist dann nur ein anderes Wort, was in der Bibel noch Am Haaretz heißt. Wörtlich heißt das Volk, das Landvolk. Das Volk vom Land, das die Schrift nicht kennt und sich nicht an die Gebote hält. Also eben diese armen Leute, wo die Pharisäer sagen, die dürfen gar nicht, mit denen darf man nicht essen. Die dürfen nicht zusammen mit dazugehören, weil die sich halten nicht an die Vorschriften, die da vorher fällig sind. Und überhaupt, das geht einfach nicht. Und dasselbe lesen Sie, wenn Sie die Qumran-Texte angucken. Da steht drin, Blinde, Kranke, irgendwie beschädigte Menschen und Leute, die also das Gesetz nicht kennen, die gehören nicht zur Gemeinde. Und die beziehen sich darauf, dass dort eben steht, man muss ein fehlerloses Lamm opfern. Also für das Opfer wird das gesagt. Die Erstgeburt gehört Gott. Und man opfert also eben das Lamm, muss geopfert, muss ein fehlloses Lamm sein, ein gesundes Lamm. Also kann nicht die Tiere da opfern, mit denen man sowieso nichts anfangen kann. Sondern es müssen also gute sein. Und das übertragen die jetzt auf den Menschen. Und sagen, Sünder, Leute, die sich nicht an die Gesetze halten, die das nicht können, die sich zum Beispiel vom Essen nicht die Hände waschen, wie die Jünger Jesu, fragt er extra an, was fällt euch da ein, dass ihr die Hände da vorher nicht wascht. Nicht? Und Jesus sagt, es kommt nicht auf das, was in Menschen reingeht, sondern was aus ihm rauskommt, nicht? Das Böse, geht da nicht drauf ein. Und Jesus, der ausdrücklich dann die Dirnen, die Zöllner, die Sünder, die Fremden einlädt, und es scheint so zum Teil ja auch in sein eigenes Haus, wenn das dann wirklich gehört hat, weiß man nicht. Also jedenfalls ist das nämlich nicht so deutlich zu übersetzen, was das da genau heißt. Nur das wird zwar zusammengestellt manche denken, es sei das Haus des Matthäus, weil tatsächlich der Matthäus da vorher oder hinterher vorkommt. Das ist so zusammengestellt, aber es scheint nicht das Haus des Matthäus gewesen zu sein, sondern das Haus Jesu, also seiner Mutter, wie auch immer. Dass er dort also die Leute eingeladen hat. Und das geht nicht. Wie gesagt, die Pharisäer machen das nicht, Qumran macht das nicht, niemand macht's. Und wenn Sie jetzt mal nachlesen in der Apostelgeschichte, der Petrus, der dann da geschickt werden soll zu dem heidnischen, der da jetzt Christ werden soll, dann sagt er, sowas kommt überhaupt nie in Frage und dann muss ja Gott extra Wunder wirken. Da kommt von oben so ein Tuch runter mit lauter unreinen Tieren und sagt, das muss er essen. Und der Petrus sagt, ja, was fällt dir denn ein? Wieso soll ich, so Zeug habe ich noch nie gegessen in meinem Leben. Nicht? Das darf ich auch gar nicht essen. Und er sagt, doch, das hast du jetzt gefälligst zu essen. Nicht? Und so lernt das dann. Und macht das ja auch, wie er dann da bei den Galatern dort ist. Nicht? Und dann kommen aber aus Jerusalem die Judenchristen. Und sofort lässt er das wieder, mit denen zu essen. Und dann geht ja Paulus also hoch und sagt, ich rede ihm ins Angesicht, aber was fällt dir ein? Du bist ja ein Heuchler und ein Betrüger. Du kannst ja nicht einfach vorher hier mit denen essen und bloß weil die jetzt aus Jerusalem kommen, du lässt es oder so. Und das hat sich ja der Petrus auch sagen lassen und war dann wieder, also dann wieder in den Senkel gestellt. Nicht? Und hat es dann also richtig gemacht. Er sagt, nein, wir essen tatsächlich zusammen und von dort dann dieser schöne Satz, Christsein heißt zusammen essen. So hat also Mussner seinen großen Kommentar über den Galaterbrief beschlossen mit diesem Satz, Christsein heißt synestiein, miteinander essen. Und jetzt gucken Sie mal, wie oft das gemeinsam Essen vorkommt, vom Alten Testament bis ins Neue Testament. Unentwegt. Versöhnungsmäler, weil es einfach zum Orient dazugehört. Die ganze Ewigkeit wird vorgestellt und am Hochzeitsmahl, also immerfort das gemeinsame Essen, was da auftaucht. Das ist der entscheidende Punkt, diese Materialität, die da hineingehört. Rosenzweig kehrt wieder zurück, auch zu den Regeln des Gesetzes, aber eben nicht in dieser jetzt festgelegten Verbohrtheit, wie das so bei Leuten, die sich dann wieder bekehren, ja, naheliegt, sondern er macht das locker. Die sind bei anderen Leuten eingeladen und dann wird dort gegessen, wie was es dort gibt. Und auch bei ihnen lädt er auch verschiedene Leute ein. Aber wenn die für sich sind oder eben nur mit anderen, dann werden eben auch die Gebote gehalten, auch bei sich zu Hause in dieser etwas lockereren Form, die er hat. Das ist das, was er dann dort macht. Und nachher in seiner Krankheit, wovon ich da gleich auch noch reden will, dann macht dann ihm auch einer seiner Schüler die Freude, dass er wirklich einen ganzen Minyan zusammenholt. Also Minyan heißt Zahl, das Minyan. Und die richtige Zahl sind 10. Zum eigentlichen Feiern müssen es 10 Leute sein. Im klassischen Judentum 10 Männer. Die Frauen sind für die Außenliturgie zuständig und in der Synagoge gehören sie da oben hoch, da auf die Emporen. Aber eben während im Reformjudentum können es auch Frauen sein, aber 10 sind nötig. Und die 10 kommen natürlich her aus der Geschichte von Sodom und Gomorra. Also Gott bei Abraham war, um ihm zu sagen, dass er einen Sohn bekommen wird, obwohl er 100 war und seine Frau 90. Und die Frau lacht ja auch darüber. Das heißt, im Kapitel vorher hat Gott das schon mal dem Abraham allein gesagt. Und der wirft sich sogar vor Lachen auf den Boden und kugelt sich darum. Das kann man also danach lesen, das ist wirklich wild, wie Gott ihm sagt, er wird also da jetzt noch einen Sohn kriegen. Und der wirft sich also von ihm auf den Boden vor Lachen und kann nicht mehr anders. Und im nächsten Ding kommt also Gott Mambre dorthin, also die 3 da, die da auftauchen. Und dann sagt das nochmal und da lacht die Sarah hinter dem Vorhang und Gott sagt, du hast gelacht. Aber Sarah sagt, nein, ich habe nicht gelacht. Sie sagt, doch, ich habe es gesehen. Also, und dann sagt er ja hinterher zu Abraham so, und jetzt gehe ich nach Sodom und Gomorra, denn die benehmen sich dort wie Sodom und Gomorra, die werden jetzt zugrunde gerichtet. Nicht? Und dann traut sich ja Abraham, das ist ja wirklich zum Atem anhalten, und fängt an, wie im Zug zu verhandeln mit Gott. Und sagt hier, also du wirst doch nicht dann die Gerechten auch mit umbringen. Und handelt ihn runter auf 10. Klammer auf, es gibt ja fast nichts, was man nicht trifft. Was treffe ich denn wieder? Irgendeinen wild gewordenen Theologen, der mir glatt erzählt, es war eine Schweinerei, dass der Abraham da aufgehört hätte. Der hätte gefälligst weiter handeln müssen, bis auf 1 runter. Wo ich sage, was reden Sie denn jetzt daher, dass Sie sich jetzt wieder gescheiter vorkommen und vor allen Dingen liebevoller und menschlicher als der Abraham? Wenn Sie jeden Zug machen, wissen Sie, dass es irgendwann daneben geht. Man hört auf, wo es anständig wird. Dann ist nämlich das Spiel zu Ende. Also, dass er bei 10 aufhört, war völlig klar. So, und jetzt geht nach 2 Tagen, geht da in Flammen Sodom und Gomorra auf. Weg ist es. Das heißt, es gab keine 10 Gerechten. Was folgt daraus? Jeder Bösewicht in Sodom und Gomorra war nicht nur an seinem Tod schuld, sondern am Tod der ganzen beiden Städte. Denn wenn er der 10. gewesen wäre, wären alle gerettet worden. Und daher kommt diese Idee, ein gemeinsamer Gottesdienst kann nur gefeiert werden, wenn es 10 Leute sind, die zusammengehören. Und dann haben die also 10 Leute zusammengetrieben und haben bei ihm also Gottesdienst gefeiert in seiner Wohnung und das dann wiederholt. Damit habe ich schon was vorweggenommen. Wir sind nämlich jetzt im Jahre also 20. 20 wird er zugleich, das gibt etwas sehr kompliziert und etwas unangenehme Verhandlungen oder so, wird er tatsächlich dann zum Vorstand eingesetzt, da in dem Lehrhaus. Und im Januar fängt er an, ab Januar spürt er irgendwelche so Lähmungserscheinungen mit den Beinen und allem oder so. Und dann wird er näher untersucht und dann ist eigentlich klar im Februar, dass er diese amyotrophe Lateralsklerose hat. Also wo alles also gelähmt wird. Der liegt also, er kann im Dezember hat er schon also die Fähigkeit zum Schreiben verloren. Ab dort liegt er also im Bett und kann also erstmal noch diktieren. Und bald ist es dann so weit, dass seine Frau ihm also so die Buchstaben nacheinander zeigt und dass er mit einem Auge nochmal so blinzeln kann, gucken kann, dass er sagt, welcher Buchstabe gemeint ist. Und so schreibt er dann seine Texte. die letzten Texte so. Und erlebt das also fast 8 Jahre lang in der Form. Dass er da also liegt und liest und so kriegt er also die Texte vorgelesen und hören kann er noch. Und durch sein Augenzeichen geben, wissen die also, die können das lesen, das bisschen, was er noch kann, mit den Augen, mit einem Auge, was weiß ich wie, dass also von dort her die Texte dann aufgebaut werden. Na, dann angefangen eben Texte eben zu übersetzen, hat vor allen Dingen Yehuda Halevi die Gedichte übersetzt, schon in dieser Weise, und dann eben ab Mai 24 die Bibel mit Buber. Und dann ist er gestorben im Dezember 29 schon. Und dann hat Buber eben die Arbeit alleine weitergemacht, bis er abgeschlossen wurde, die ganze Bibel in der Form. Bis dorthin haben sie zusammengearbeitet. Und hat auch das wieder so genommen und getragen, so, ja, die Krankheit ist eben die Krankheit, das Tolle ist nur, und da fragt man sich auch, was ist da los, dass er im Jahr vorher noch ein Büchlein fertiggestellt hat, das er dann doch nicht veröffentlicht hatte. Als nämlich herauskam, eben, das habe ich schon gesagt, dass dieses Buch über der Stern der Erlösung, über den wir ausführlich reden müssen, das eben kaum gelesen wurde, dann hat ihm ein Verleger gesagt, er soll doch nochmal irgendwie so eine vernünftige Einführung darin schreiben oder so etwas. Und da hat er sich tatsächlich hingesetzt. An sich hat er gesagt, ich schreibe keine Bücher mehr, weil Bücher sind sowieso kein Ziel, sondern ich habe zu arbeiten und zu leben. Hat er also ein Büchlein geschrieben vom gesunden und kranken Menschenverstand. Das ist tatsächlich das Manuskript, dann war es auch verloren, hat man dann irgendwann wiedergefunden. Und das ist erstmals veröffentlicht worden, wann war das jetzt? 52, glaube ich. Sehe ich hier vorne drin. Das ist in meiner Ausgabe 64. Ist es erst also veröffentlicht worden aus dem Nachlass, und der Veröffentlicher schreibt auch rein, das ist eben, gehört einfach noch zu seiner Biografie, wo er jetzt das versucht durchzuführen, so etwas locker und leicht daher. Und zwar schildert er so, sagt er, der Philosoph ist einer, der gelähmt wird. Der Philosoph sagt, was ist etwas eigentlich? Also der will in den Laden gehen und ein Stück Käse kaufen. Und dann ist er ein Philosoph und dann trifft ihn der Blitz und sagt, was ist Käse eigentlich? Und ab dort kann er ihn nicht mehr kaufen. Weil die Philosophie eben nicht sagt, was sind die Dinge, sondern die Philosophen meinen ja, die Dinge sind eigentlich was anderes, als was wir meinen, was die Dinge sind. Nicht? Deswegen sind wir auf die Philosophen angewiesen, weil die uns sagen, was da etwas wirklich ist. Nicht wirklich, sondern eigentlich. Das Leben sagt wirklich, die Philosophen sagen eigentlich. Es gibt ja auch ein ganzes Büchlein von Adorno über den Jargon der Eigentlichkeit, nicht? Als wäre er von dem Jargon befreit. Also, das ist wieder eine andere Frage. Aber immerhin, also, und da schreibt er also ein Buch über jemand, also um dieser Schock, was ist da eigentlich, wo er jetzt nicht mehr leben kann und tun kann, schreibt er hier eine ganze Therapie für diesen Menschen, wie der wieder anfangen kann zu leben und zu denken und das Denken nach eigentlich zu ersetzen durch das Denken wirklich. Und dass das wieder geht, eine wirkliche Liebeserklärung, ein wirkliches Verbrechen, ein wirkliches Leben oder so, dass das hingehört und nicht, was da etwas eigentlich ist. Und dann erwischt ihn also diese Krankheit ausgerechnet auf die Lähmung hin. Also es ist wirklich erschreckend, das Ganze nochmal. Und dann war das Buch war eigentlich fertig und es lag da und dann hat er es im Januar, das war auch im Januar, hat er dann, da hätte er es abliefern müssen, hat er dem Verleger geschrieben, nein, er zieht es erstmal zurück, das Manuskript. Und dann hat man es eben gefunden und hat es eben dann erst eben sehr spät, 64 ja, herausgebracht. Dann. Ja, dass man das also wirklich sehen muss, dass das da nicht gegangen ist vorher. So quält er sich also hier ab, was er hier hinbringt oder was hier geht in dieser Form und arbeitet eben bis dorthin und dann gibt er im Dezember auch die Leitung natürlich ab an einen Freund, den Dr. Hallo, und das sind auch wieder nochmal wichtige Briefe. Wie gesagt, ab Dezember schreibunfähig und dann diese Übersetzung in der Form noch und dann 29 wirklich verstorben. Und er hat in diesem Lehrhaus eben auch keinen Erfolg gehabt. Er hat gehofft, dass er da die Leute irgendwie bewegen kann oder so, aber die verstanden auch nicht, was er da wollte. Also seine Genossen haben, was soll das eigentlich? Die dachten, das ist eine normale Volkshochschule, wo man da irgendwas Vernünftiges lernt, statt Hebräisch. oder so Geschichten, nicht? Gesagt, was soll denn das eigentlich? Sodass er da auch sagt, das brachte nichts. Und draußen ist er eigentlich auch nicht bekannt geworden zunächst mal. Das hat alles erst später eingesetzt dann. Inzwischen gibt es eine Rosenzweig-Gesellschaft, die immer wieder auch regelmäßig tagt. Und die haben die Schriften wieder herausgegeben. Die sind neu da und liegen vor. Und sodass man jetzt schon sagt, das ist einer wirklich der großen Denker. Und der entscheidende Punkt, um den es ja ging, hatte ich ja schon kurz angesprochen, dass er eben sagt, es geht um die Realität. Bernhard Caspar, einer auch, also jetzt der Fundamentaltheologe und Philosoph in Freiburg, der bezieht sich vor allen Dingen auf den Satz, dass Rosenzweig an einer Stelle schreibt, Gott hat nicht die Religion, sondern die Welt geschaffen. Denn das ist ja das Problem mit der Religion, das ist ja diese Fragwürdigkeit von Religion überhaupt, dass hier eine einzelne Kultursparte, ein Subsystem, in einer bestimmten Sprache gesagt, begründet wird, um zuständig zu sein für das Ganze. Tillich sagt, das ist das eigentliche Problem der Religion, dass hier ein solches Teil oder Subsystem eigentlich die Vertretung für das Ganze sein soll. Und das führt dann eben zu diesen Spannungen. Im Mittelalter war das die Spannung zwischen Kaiser und Papst, oder wo man hinguckt, nicht? Also dieser Wille, dass die Vertreter der Religion sich ausdehnen wollen und da eigentlich alles beherrschen und bestimmen wollen, und dass umgekehrt dann wieder die Profane versucht, das wieder zurückzudrängen und zu sagen, sich die eigenen Räume zu schaffen, die dann da sind, und wo beides in sich natürlich falsch ist. Wie lebe ich so, das richtige Stichwort müsste Stellvertretung heißen, nicht? Wie lebe ich richtig für anderes mit? Denn das sakrale Ereignis hat ja auch was mit Stellvertretung zu tun. Ich habe das immer den Studenten, meinen Studenten klargemacht an dem Beispiel mit dem brennenden Dornbusch, nicht? Da ist der Mose da unterwegs mit den Viechern von seinem Schwiegervater, und dann kommt er da so an die Dornbüsche, und der eine brennt und brennt und brennt, aber verbrennt nicht. Das ist ja eine wirklich merkwürdige Sache. Erstmal ist das in sich so eine merkwürdige Sache, denn am nächsten Tag ist da ja nichts zu finden, noch nicht mal Asche. Das sage ich immer den Leuten, die sagen, sie müssten auch erstmal Wunder erleben oder vom Pferd gehauen werden, wo die meinen, das sei so gewesen bei Paulus, nicht? Aber das ist ja bloß so, weil das sich so schön malt, wenn das da dieser Italiener da malt, wie heißt das, wenn man so wild daher malt, der Caravaggio, nicht? Der malt also das so wild daher, da fällt er natürlich gleich vom Pferd, bestenfalls war er mit dem Esel unterwegs, meistens zu Fuß. Aber wie dem auch sei, nicht? Also der fällt jedenfalls da hin, und dann sagen die Leute, ja, wenn ich so eine Erfahrung machen würde, dann könnte ich auch glauben. Nicht? So wie der Schmidt Salomon mir gesagt hat, ja, ich bin ja gar nicht anspruchsvoll. Er sollte nur mal einfach an den Himmel schreiben, es gibt mich oder so. Da habe ich gesagt, was reden Sie da für ein Zeug daher? Genau das hat es schon gegeben, nämlich das Sonnenwunder in Fatima. Nur sagen dann die Leute, das war eine gemeinsame Illusion, das war eine Neurose der Leute. Was soll das heißen, dass sie das dann tun würden? Da kann ich Ihnen was viel anderes anbieten, nämlich nehmen Sie einfach mal Ihr Gewissen und halten Sie sich da mal dran, nicht? Also so geht es ja nun nicht. Dass man da nochmal gucken, nicht, wo da eigentlich was hingehört. Aber das muss man also sehen. Das kann es nicht sein. Also am nächsten Tag ist nichts zu sehen. Der Dornbusch steht da wie vorher auch immer. Keine Asche, kein Nichts. Hat man geträumt? War es ein Sonnenstich? Oder war es wirklich? Das ist ja nun mal, bleibt ja offen. Also deswegen, dass bei uns keine Dornbüsche brennen, da müssen wir uns nicht benachteiligt vorkommen. Finde ich. Wenn man das also so sieht. Nicht? Also was passiert da? So ein, ja, was ist jetzt mit dem Dornbusch? Also nachdem der eine Dornbusch gebrannt hat, muss ich jetzt alle Dornbüsche also da respektieren? Wo käme man denn hin? Womit soll man seinen Kaffee kochen, nicht? Wenn man da unterwegs ist? Nein, nur der eine Dornbusch, der steht stellvertretend für alle anderen Dornbüsche. Der ist ein sakraler Dornbusch. Da kommt ein Gitter drumherum und da wird ein Jahrestag gehalten, und dann gibt es dann Priesterschaft drumherum, die das erinnern, und dann feiern die das liturgisch, und das nennt man dann Sakralität der zweiten Stufe, nicht, das geschieht schon, aber in Stellvertretung für die anderen, die müssen jetzt nicht alle anderen Dornbüsche da jetzt auch sperren, weil der eine gebrannt hat. Es gibt ja Leute, die sagen, eigentlich müsste jeder Tag Sonntag sein, das ist überhaupt nicht wahr. Der Sonntag feiert, was wir am Werktag zu arbeiten haben. Und am Werktag arbeiten wir, was wir am Sonntag feiern, das ist ganz sinnvoll so. Und das müsste hier sein, und so sitzt er also da und erlebt das, wenn ich das nicht greifen kann, was ist denn, und dann jetzt in dieser Gelähmtheit hinein, und er bleibt das und übersetzt bis, so lange wie es geht, übersetzt er also diesen Text, um mir mitzuhelfen, weil er sagt, die Deutschen brauchen eine jüdische Übersetzung der Bibel und nicht eine deutsche, wie bei Luther, so toll wie die ist, wir brauchen eine andere, wir Juden brauchen die, und die anderen, nur haben die auch wieder zu wenig Leute gelesen. wo das versucht wird, das zu übernehmen und auszudrücken. Ich nehme sie manchmal her und zitiere auch nach ihr manchmal, weil es einfach eindrucksvoll ist, wenn man das dann so in dieser fremden Sprache dann hört und liest. Dass das in dieser Weise läuft. Das ist sein Hintergrund und in dieser Welt, also jetzt das Sprechen, das hier hingehört, nochmal, was besagt Sprechen? Ich hatte schon kurz angefangen. Sprechen heißt Ort und Zeit. Denken ist zeitlos und ortlos. Denken gilt einfach schlechterdings so. Ein Wort muss zur rechten Zeit kommen, es muss gehört werden können, es wartet auf Antwort. Und wenn sie ausbleibt, ist es schmerzlich. Und so die ganzen Geschichten, die hier hingehören, also die ganze Greifbarkeit, die Realität, die Wirklichkeit mit einem Wort statt des Eigentlichen, die kommt ins Spiel, wenn ich Denken ersetze durch Sprechen. Und Sprechen eben nicht als Reden zu mir, sondern als Reden zum anderen. Und mir läge sogar am meisten daran, dass nicht das Reden es eigentlich ist und das eigene Sprechen, sondern das vom Wort eines anderen getroffen werden. Ich behaupte, wir haben die Sprache, um antworten zu können. Also man sagt ja, der Mensch ist das Wesen des Wortes, nicht? Und ich sage immer, der Mensch ist das Wesen der Antwort. Denn was soll man sagen, wenn einem nichts was sagt? Wenn einem nichts was sagt, hat man auch nichts zu sagen. Ich muss mich also angesprochen fühlen, in jedem Sinn des Wortes, von einem anderen Menschen, von einem Gedicht, von einem Kunstwerk, von einer Landschaft, von was weiß ich immer, von der Not oder von einem Glück oder wie auch immer. Etwas muss mich ansprechen, damit ich antworte. Sei es mit einer Tat, sei es mit einem Gedicht, mit irgendwas. Sei es bloß der Mitfreude oder mit Dankbarkeit oder so etwas. Also so, dass ich immer als erstes in der vierten Person erscheine, wie ich sage. Wir erscheinen ja nicht im Ich eigentlich, im Deutschen sagen wir Ich, aber in anderen Sprachen eben That's me, c'est moi. Ich fange an, als das Ich ist, zuerst ein Du, ehe es ein Ich ist. Andere reden uns an. Also entweder sage ich Ich, vierter Fall, oder ich sage gleich Du. Denn Du ist also praktisch das Ich im vierten Fall. Ob man das dann gleich Anklage nennen muss, wie Akkusativ heißt, oder erstmal Anrede, darüber kann man dann wieder nochmal diskutieren. Ich würde lieber eben von Anruf und Anrede sprechen oder Anspruch. Da haben Sie dann auch nochmal das Ethische schon unmittelbar mit drin. Bei Rosenzweig heißt das dann, hier gehört selbstverständlich immer schon der Imperativ hin. Ich habe nicht bloß Indikative. Die Schöpfung ist ein Indikativ, aber sie ist immer auch schon ein Imperativ. Weil die Dinge von selber sowas sagen, so wie in dem Märchen eben da von der Frau Holle, nicht? Wo dann der Ofen sagt, das Brot ist fertig, bitte rausholen, und der Apfelbaum sagt, die Äpfel sind fertig, bitte runterholen und so, nicht? Dass also die Wirklichkeit an uns etwas richtet. Der Rilke sagt, die Dinge wollen von uns benannt werden. Wir sind da, um sie zu sagen, Brücke, Turm. Ich habe gesehen, dass da jetzt der Kollege Brück hält, also eine Abschiedsvorlesung und Titel über die Duineser Elegien, wo er das also darstellt im Ganzen nochmal. Also diese Form, dass wir die Sprache haben, um eben dem Anspruch zu entsprechen, der von uns verlangt, die Dinge zu benennen. Das ist das Erste, was Adam tut, die Dinge zu benennen. Gott schafft sie, aber dann braucht man eben jemanden, der den richtigen Namen dafür findet. Und erst mit dem Namen sind ja die Dinge fertig, dass das hier hineingehört. Und diese Bedeutung der Sprache und des Namens, das gehört wieder zu dem, was Sprechen heißt statt Denken. Weil eben das ja vereinzelt. Und dann habe ich eben das, was man dann so jetzt geläufig Nominalismus nennt. Also das kommt auf die Individuen an und auf die Namen und nicht auf allgemeine Begriffe. Und da wird er zum Teil ziemlich scharf und auch überzogen, behaupte ich, also gegenüber der Philosophie und so diesen Formen, dass er das so generell sagt, das ist ja abstrakt und leer. Abstrakt ist ja auch eine wirklich interessante Sache, dass das Wort früher ein Lobwort war. Noch im Mittelalter sagt man, die Philosophie ist deswegen die höchste Wissenschaft, weil sie die abstrakteste ist. Die ist noch abstrakter als die Mathematik. Und deswegen ist sie die höchste Wissenschaft. Und dann schlägt das irgendwann um. Von Hegel gibt es schon einen Aufsatz, wer denkt abstrakt, wo abstrakt schon ganz negativ benutzt wird. Deswegen sagt er, die Wahrheit muss konkret sein. Konkret heißt zusammengewachsen.
Auch die Benennung ist ja eigentlich abstrakt. Also so solange es keine also Namen von Menschen sind, in dem Moment, wo ich sage Vogel, habe ich ja quasi ihn eigentlich als, habe ich ihn ja schon verallgemeinert.
Ja, so kommt es uns heute vor. Die Frage ist, wie das wirklich läuft. Das muss man jetzt gucken. Wie ist das bei den Kindern? Natürlich, also wenn der erstmal, Wauwau ist erstmal alles. Also auch die Katzen und die Kühe und so, alles erstmal in einem ersten Schritt. Aber eigentlich in jedem Fall kommt mir so vor, doch eher als Namengebung als als Begriffsgebung. Und Name ist eigentlich was immer noch mal auf den Einzelnen, also zielt auf was Konkretes, mit dem ich da zu tun habe, dass ich dann eigens lernen muss, diesen Unterschied von Name und Begriff, glaube ich.
Dass das weil es wird ja dann später kritisiert von vielen, dass man sagt, ja, im Moment, wo ich sage, das ist eine Sonnenblume, bewundere ich die gar nicht mehr, weil ich die sozusagen irgendwie erkannt habe.
So ist es. Ja, eben, aber die Frage ist eben, ob das stimmt. Und da kommt, da meine ich, hier kommt genau jetzt zum Zug, dass die, was benennt Kunst? Wo man eben sagt, Kunst benennt nicht das einzelne Individuum unbedingt, aber Kunst benennt eben auch nicht den Begriff, sondern Kunst benennt genau etwas dazwischen.
Vielleicht ist es beim Begriff auch so.
Und das müsste sein. Also der Begriff ist wirklich so allgemein, aber wenn die Kunst davon spricht, von Rose oder Blume oder so, dann ist das zugleich eine Individualität höherer Ordnung. So wie umgekehrt so in der klassischen Engellehre, jeder Engel ja erstens eine ganze Art ist und zweitens ein Individuum.
Und wenn es in der Kunst so ist, wird es in der Realität auch so sein.
So würde ich meinen. Also, dass da diese Realität in einer anderen Weise hineingehört und dass das genau die Aufgabe der Kunst wäre, das zu machen. Also Tier ist ein, sage ich in meiner Sprache, ist also jetzt ein philosophischer Begriff, während in der Kunst geht es um das Getier. Das ist schon was anderes. Also nicht einfach das Tier, auch nicht das Einzelfiech bloß, aber die laufen da eben rum, da jetzt gemalt, zum Beispiel von Franz Marc, ne? Sind die dann da gemalt, die Pferde oder die Kuh oder so Sachen und sind dann tatsächlich ein Inbegriff, müsste man eher sagen. Also dieses Wort, was ja dann der englische Jesuitendichter, der Hopkins dann geprägt hat, Inscape, sagt er, Ingestalt. Also so als Gegenbegriff zum Inbegriff. Nicht? Also Inbegriff ist auch nicht eigentlich Begriff, sondern Inbegriff ist so die innere Höhe. Also man könnte sagen, das wäre die Idee konkret geworden und dann heißt sie Ideal, sagt der Hegel so. Nicht? Also Ideal ist das konkret gewordene Idee. So gesagt könnte man sagen. Das ist also nicht, das ist auch eine Gestalt, Eidos. Nicht? Die Idee ist ja bei Plato ist nicht ein Gedanke, sondern ist eine Urgestalt. Ey, das ist eine Gestalt, eine geistige Gestalt, das ist wahr, aber eine Gestalt und wird erst hinterher zur Idee. Und die Idee, dann wird sie noch blasser. Erstmal ist sie die Idee Gottes, das haben sie schon bei Augustinus, da ist sie nur das schon von Gott Gedachte. Da ist sie schon nicht mehr eine Ingestalt. Andererseits wieder steckt es schon noch drin, weil er sagt, danach hat die Schöpfung gemacht. Aber es ist eben weniger. Und dann wird es im deutschen Idealismus überhaupt nur noch ein Gedanke. Und was steht am Ende? Am Ende steht dann einfach das Kochbuch, wo dann steht, und dann nehmen Sie noch eine Idee Salz. Ne? Und dann ist natürlich sie wirklich auf den Hund gekommen. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich die wieder retten? Solche Ableitungen macht Heidegger vor allen Dingen in seinen beiden Nietzsche-Bänden, wo das so durchgeht, wie so solche Grundworte, erstmal vom Griechischen ins Lateinische und von dort dann nochmal in die anderen Sprachen und dann durch diese Geschichte Mittelalter, Neuzeit immer mehr verdünnisiert und immer abstrakter und durchsichtiger werden und ihre eigentliche Gehaltlichkeit verloren haben, die dann zum Teil von solchen großen Künstlern wiedergewonnen wird. Sei es gemalt, sei es im Wort oder eben auch in Musik gezeigt, nicht? Wo das wieder da wäre. Natürlich kann man eben dann nicht bloß in der Programmmusik, also dann eben ein Tier darstellen oder so, dass es wirklich da lebt oder so, in dem, was es ist, völlig klar. Und da reicht eben, dann werden dann da die Philosophen neidisch und dann geht das los mit dem Neid von Plato angefangen, schon bis eben zum Neid von Hegel auf Hölderlin. Das wäre dann nochmal ein Thema für sich. Aber jetzt ist, um Himmels Willen, keiner sagt was. Wir sind schon 5 Minuten über die Zeit, Verzeihung. Hier geht es dann schon nächste Woche weiter. Nicht? Und dann nehme ich, dann kommt endlich dieses, den Text, diese Urzelle des Sterns, die wollen wir dann ein Stück lesen und gehen dann weiter zum Stern selber, sodass wir heute mal so einen Blick auf den Mann überhaupt haben. Was ich weggelassen habe, in Klammern noch gesagt, ist, dass er zwischendurch eine merkwürdige, und die wird sehr zweifelhaft betrachtet, das Ganze, er hat sich 17 in die Frau eines seiner Freunde und Lehrer, nämlich dem Rosenstock Hürsi, verliebt, in die Margret, und hat ja zum Teil also drei Briefe am Tag geschrieben oder so etwas und hat zugleich, weil die aber Christin war, außerdem war sie auch verheiratet schon, hat er also dann eine Jüdin geheiratet, weil er sagt, das andere geht nicht um mich, Ehe, dann geht das Judentum kaputt, und hat damals geschrieben, ja, die liebt er aber gar nicht, die arme Edith Hahn. Die hat er dann geheiratet, hat aber irgendwann dann schon begriffen, dass das anders werden muss. Und dann haben die dann schon, die hat schon also enorm gelitten darunter. Die hat auch hinterher die ganzen Briefe von der sogenannten Gritli, so wurde die genannt, hat sie vernichtet. Wir haben aber über 1000 Briefe von ihm an sie noch. Und die liegen auch vor, die kann man nachlesen. Und da macht er keine gute Figur, das muss man ehrlich auch nochmal sagen. Also nicht besonders dialogisch oder sonst wie, sondern rechthaberisch und weinerlich und alles, ist es wirklich schrecklich. Es ist kein Heiliger, den ich ihm hier geschildert habe. Ich mag ihn sehr, ich schätze ihn sehr, aber ich finde zugleich also solche Punkte auch wirklich unerträglich, und dann will ich sie auch nicht weglassen. Nicht, dass er dann, das hätte er uns ja dann auch sagen sollen. Also ich mache ihm keine Heiligenlegenden, sondern es ist wirklich ganz merkwürdig, dass er dann, das hat er dann aufgehört nach, wann war das? Ich glaube 26, dass er dann die Briefe zurückgefordert hat, wieder auch von Dingen. Also das war wirklich eine ganz merkwürdige Geschichte, die sich völlig irrational da vollzieht. Aber in dieser Art hat er eigentlich für sie auch den Stern geschrieben, vor allen Dingen den zweiten Band, wo es darum geht. Das wollte ich nur auch in Klammern noch gesagt haben, weil das auch mit hineingehört. Also das Leben ist hier schon komisch drin. Aber wir machen mit dem Text weiter. Danke. Und für die, die morgen zum Seminar kommen wollen, das ist dann wieder oben in dem Raum, wo wir eben waren. Das ist ganz normal, also so gedacht. Das ist dieses Hörsaal, das ist Seminar 1, heißt das.